Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fernostwärts. Eine bis jetzt noch unbekannte Episodennummer, die werden wir dann festlegen, wenn wir wissen, wann wir diese Ausgabe veröffentlichen. Ihr müsst heute einmal mit mir Vorlieb nehmen. Nils ist weit, weit weg in Hamburg. Stattdessen haben wir eine 100% Frauenquote zur Abwechslung. Ich habe nämlich hier in Berlin eine Gästin, nämlich Jenny Ecke. Und genau.
Hallo, ja, ich bin Jenny. Ich arbeite als Redakteurin bei moviepilot.de, beschäftige mich also den ganzen Tag mit Film. Und bei Twitter kann man mir bei Gafferlein folgen, aber ja, mehr weiß ich ja gar nicht zu sagen an Selbstwerbung.
Okay, genau. Das heißt, du arbeitest bei MoviePilot, das ist dann im Wesentlichen, du schreibst Texte über Filme.
Genau, also ich bin da Redakteurin und schreibe News und Kolumnen und Meinungstexte, so. Aber da geht es vor allem um Hollywood, da habe ich auch schon über das chinesische Kino geschrieben, wenn man das immer mal so unterkriegen kann. In meiner Freizeit beschäftige ich mich halt schon seit meinem Studium mit dem chinesischen Kino, insbesondere Hongkong. Und aber ich gucke auch chinesische Filme und taiwanesische Filme, darüber können wir ja dann noch reden, über den Unterschied, sofern er vorhanden ist. Genau. Und dazu gekommen bin ich durch meine Magisterarbeit, ich habe Medienwissenschaft studiert und dann habe ich mich auf Film spezialisiert, weil ich dachte, ich brauche später sowieso keine Arbeit. Dann muss ich nicht Kommunikationswissenschaften machen.
Mit Kommunikationswissenschaft kriegt man einen Job.
Die Leute, die ich kenne, sind da besser, als die Film gemacht haben.
Oha.
Ja, ja. Ja, ich habe Film studiert und dann gab es Seminare zum chinesischen Kino. Da war ich noch etwas skeptisch. Da ging es vor allem um die fünfte Generation, um Zhang Yimou und Chen Kaige, die man so kennt seit den 80er Jahren aus Festlandchina, um das nochmal klar zu differenzieren. Und dann, das mochte ich. War aber noch ein bisschen zurückhaltend. Dann habe ich ein Seminar gehabt zu Infernal Affairs, ein sehr bekannter Blockbuster aus Hongkong aus dem Jahr 2002, der auch zwei Fortsetzungen hatte, die gar nicht schlecht sind. Und da hatte ich ein Semester lang nur den Vergleich zwischen Infernal Affairs aus Hongkong und dem Remake von Martin Scorsese. Scorsese klingt besser, aber er wird leider Scorsese ausgesprochen.
Also so sagt er, so nennt er sich selber auch?
Ja, ja.
Okay, krass.
Immer, er wird immer Scorsese, dieses Italienische, kann ich nicht so richtig gut. Aber Scorsese klingt irgendwie schöner und ich werde es mir nie abgewöhnen. Genau, und der hat ein Remake gedreht, 2006 von Infernal Affairs. Mit Matt Damon, Leonardo DiCaprio, volle, also ja, in Hongkong-Film gab es auch viele Stars, aber das waren natürlich Hollywood-Stars. Ja. Ja. Und die habe ich gesehen und bin hineingegangen in das Seminar und dachte, die Part ist geil, dann habe ich im Kino gesehen, ich mag Scorsese. Und in Infernal Affairs, warum sind die da alle so emotional und ist alles so melodramatisch und mittendrin kommt dann noch ein Cantopop-Song. Das hat mich völlig verstört, weil ich vorher noch nie einen Cantopop-Song gehört habe.
Cantopop muss man vielleicht erklären, ist kantonesische Popmusik.
Genau,
das ist
es gibt Mandopop und es gibt Cantopop und das ist sowas, es klingt eher wie unser Schlager.
Ja.
Man kann dein Herz dafür, man kann es mögen. Ich versuche es auch immer noch zu mögen, aber so richtig überzeugt hat es mich immer noch nicht, der Cantopop. Jedenfalls fand ich das alles sehr seltsam, als ich zum ersten Mal Infernal Affairs gesehen habe. Und ein Semester später hat sich das alles verkehrt. Also Departed war auf einmal das überladene Remake im schlechtesten Sinne. Alles, was gut war, wurde weggeworfen. Alles, was schlecht war, wurde maximiert. Und Infernal Affairs war der schlanke, der emotionale, mitreißende 90 Minuten. Der perfekte Thriller sozusagen. Und da habe ich dann gedacht, guckst du mal im Internet, was da noch so aktuell für Regisseure gibt. Bin ich auf Johnny To gekommen. Es war gleich der erste, bei dem ich gelandet bin. Habe mir ein paar Filme von ihm bestellt. Die gab es glücklicherweise schon bei Amazon, was nicht gegeben ist, sage ich mal, beim chinesischen Kino. Und letztendlich habe ich über ihn meine Magisterarbeit geschrieben, sogar über die Raumkonstruktion, seinen Film. Ja, Johnny To ist super. Was mein Fazit.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist auch, wie kann man sich ein Semester lang mit nur zwei Filmen beschäftigen? Du hattest vorher auch schon mal erwähnt, du hast den dann 20 Mal gesehen.
Ja, ja, also man braucht natürlich eine gewisse Toleranz dafür, aber ich finde, ich guck tendenziell mehr Filme nochmal als neue Filme, das sowieso. Ist auch nicht jedermanns Sache. Und im Seminar ist das dann so, dass man sie schaut und dann haben wir verschiedene Grundsatztexte zum Hongkong-Kino natürlich durchgenommen und zu Remakes und so theoretische Auseinandersetzungen. Und zusätzlich dazu werden dann verschiedene Aspekte des Films auseinandergenommen, von beiden Filmen. Ja. Und ich habe mich relativ früh dafür entschieden, einen Vortrag zu machen über Infernal Affairs, weil ich dachte, es ist leichter. Ich hatte irgendwie eine Idee und jemand, der mitgemacht hat, wie das halt so ist, ne, im Seminar. Ja. Und dann haben wir die beiden Filme so ein bisschen verglichen, Schwerpunkt Infernal Affairs, und damit ich immer mehr in Richtung Infernal Affairs einfach gedriftet. Und man schaut den Film immer und immer wieder, für die Hausarbeit natürlich dann extrem, vor allem wenn man dann zum Beispiel eine richtige Filmanalyse machen muss. Also eine Einstellungsprotokoll, eine Sequenz aufteilen in mehrere Einstellungen, also die kleinsten Teile eines Films sozusagen. Jeder Kameraschwenk wird vermerkt, jeder Schnitt und so weiter. Und dadurch kommt es dann, dass man den Film 20 Mal sieht und dann lernt man natürlich auch den schlanken, den schönen Infernal Affairs besonders schätzen.
Inwiefern ist er dann schlanker und schöner?
Der Film ist einer am effektivsten erzählten Filme, die man nur haben kann. Es gibt natürlich immer wieder diese emotionalen Ausbrüche. Also man muss sich das vorstellen. Ein Film erzählt ja letztendlich nur, wie Figur A irgendwie zu Ort C kommt. Und irgendwie entweder ist am Ende tot oder nicht. Und dazwischen gibt es verschiedene Umwege und so weiter. Und das muss alles erzählt werden durch Worte. Es muss aber auch vor allem auch durch Kameraeinstellungen erzählt werden. Möglichst effektiv im Sinne von, brauche ich jetzt 20 Kameraeinstellungen, um diese Wendung der Geschichte zu erzählen? Brauche ich einen Jack Nicholson, der gefühlt 10 Minuten Rattenmonolog erklärt, um diese Charakterbewegung bei der anderen Figur vorwegzunehmen, die später eine Rolle spielen wird? Und so weiter. Und in dieser Hinsicht sind Infernal Affairs einfach sehr effektiv. Das hat was mit der Erfahrung der Macher zu tun, die durch die Hongkong-Industrie geschult sind, einfach darin, sie haben wenig Geld, sie wollen ein Hochglanzprodukt abliefern und sie haben eine sehr kurze Drehzeit. Hongkong-Filme werden viel schneller gedreht als amerikanische Filme zum Beispiel. Hat auch was mit der fehlenden Sicherheit am Arbeitsplatz zu tun, den fehlenden Gewerkschaften und allem drum und dran. Da hat so seine Vorteile, ist ein sehr freier Markt, sage ich mal.
Vor- und Nachteile.
Genau, also für die Produzenten ist es vom Vorteil. Dadurch entsteht dann einfach ein Handwerk, das über Jahrzehnte weitergegeben wird und das besonders darin besteht, mit wenig viel auszudrücken. Und Infernal Affairs ist in dieser Hinsicht das perfekte Beispiel, wie man effektiv 90 Minuten eine relativ komplizierte Geschichte erzählt über einen Gangster, der bei der Polizei arbeitet und einen Polizisten, der sich bei den Gangstern eingeschleust hat und beide müssen herausfinden, wer ist der Maulwurf auf der Gegenseite. Das ist die Grundidee.
Ja.
Gibt es verschiedenste Figuren, die drumherum spielen. Das wird erzählt und dann dazwischen gibt es immer so Ausbrüche, die extrem emotional sind. Also wo der Film anhält, der Kantopop kommt hinein, die Flashbacks, das ist so typische Hongkonger Stilmittel, was einen erstmal verstören kann, wenn man das nicht kennt. Wo der Film nicht effektiv ist, sondern sich quasi seine Seele ausschüttet. Und dann geht er wieder zurück in diesen effektiven Plot-Plot-Plot-Plot-Modus, wo er die Geschichte erzählt. Und da gefällt mir Infernal Affairs einfach besser als The Departed, der so ausschweifend und so weiter ist, wie eine Koks-Party mit Jack Nicholson. So stelle ich es mir zumindest vor.
Dann können wir jetzt weitermachen mit regionalen Unterschieden zwischen so, du hattest im Vorgespräch schon so gesagt, du beschäftigst dich quasi mit Festland, China, Hongkong und Taiwan. Und so eine Art Dreieck, kannst du vielleicht was dazu sagen, warum es Sinn macht, sich damit mit allem von diesen Dingen zu beschäftigen?
Also Sinn macht es insofern, als sie natürlich die Sprache teilen. Zumindest in China, also in Festland China und in Taiwan wird Mandarin gesprochen. In Hongkong gibt es auch einen großen Bevölkerungsteil, der Mandarin spricht. Der dominierende Dialekt ist aber immer noch Kantonesisch.
Oder eine andere Sprache, je nachdem,
wie man fragt. Genau, also ja, das sollte man dazu sagen. Also wenn man, ich lerne jetzt zum Beispiel gerade Mandarin hier in Berlin und Kantonesisch würde ich damit nicht verstehen. Ich würde wahrscheinlich auch nicht Mandarin verstehen im Moment.
Du wärst überrascht tatsächlich. Also Mandarin hilft dann doch bei Kantonesisch immer mal wieder, so ab einem
Begriff. Also manche Begriffe kennt man vielleicht wieder oder so. Aber es klingt sehr, sehr anders und es gibt, allein bei den Zahlen gibt es schon Unterschiede. Mhm. Weil es sind einfach andere Wörter teilweise auch. Deswegen diese Frage, ist es ein Dialekt oder ist es schon eine Sprache, eine andere? Genau. Und das ist, sie haben aber trotzdem die chinesische, die Kultur gemeinsam. Man muss sagen, Taiwan natürlich wurde ja von Festlandchinesen besiedelt, nachdem die Kommunisten auf dem Festland gewonnen haben. Hongkong war seit 1898 oder so war es britische Kolonie. Vorher war es ein Fischerdorf. Und seit den 50er, 60er Jahren, insbesondere auch durch den Zuwachs von Bevölkerung, die aus China kam, die vor den Kommunisten flüchtete, ist Hongkong nicht nur in der Bevölkerung gewachsen, sondern wurde zu einem produzierenden Markt für die Welt, made in Hongkong. Das ist heute längst nicht mehr so, aber dadurch ist Hongkong zu dieser Metropole geworden, die wir heute kennen, hatte dadurch aber auch auf einmal die Zuschauerzahl, um eine Filmindustrie zu entwickeln, die dann so groß wurde, dass sie weit über die Zuschauerzahl natürlich hinaus auch produziert hat. Und diese Filmindustrien sind, die es in Hongkong gibt, es gibt jetzt in China eine Filmindustrie, seit der wirtschaftlichen Öffnung in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und in Taiwan gibt es auch eine Filmtradition, sag ich mal. Ich würde es noch nicht groß Industrie nennen, aber die haben nun diese kulturelle Geschichte gemein und sie haben nun die Sprache gemein, zumindest teilweise. Und dadurch gab schon früher Verbindungen zwischen den Filmemachern von Hongkong und Taiwan. Also insbesondere war es so, dass taiwanesische Filmemacher nach Hongkong gekommen sind, weil die Industrie da so stark war. Und seitdem China sich als Filmmacht einfach geöffnet hat und populäres Kino auch in dieser Hinsicht zugelassen hat, ist es dazu gekommen, dass die Bewegung eher Richtung von Hongkong nach China wieder zurückgeht und von Taiwan auch nach China. Okay. Und deswegen hängen die zusammen. Mehr noch als, sage ich mal, das Kino in Malaysia, wo es ja auch chinesischsprachige Einwohner gibt und China zusammenhängen. Ja.
Wie sieht das aus mit Singapur?
Singapur gibt es Filmemacher, aber es ist aber eher ein Markt, der aufnimmt, als dass er produziert. Mhm. In Singapur möchte ich aber auf jeden Fall einen Film nennen, der sehr, sehr toll ist. Der lief sogar schon im deutschen Fernsehen einmal dieses Jahr. Und zwar Illo, Illo, I-L-L-O, I-L-L-O, geschrieben, war der singapurianische Beitrag für den Auslands-Oscar, ich glaube 2014 oder so. Hat es aber nicht in die Nominierungsphase geschafft, aber wirklich ein wunderbares Drama, das, wie gesagt, dieses Jahr sogar in Deutschland lief, im Fernsehen, nicht im Kino oder so. Mhm. Und da war ich schon ziemlich schockiert, ein singapurianischer Film hier. Schönes Familiendrama über die Wirtschaftskrise in Asien in den 90ern.
Okay, dann den schreiben wir dann nochmal auf, kann man in den Shownotes finden. Genau, und die Hongkonger Filmindustrie hat die dann quasi auch, die hat dann nicht nur für Hongkong produziert.
Genau, Hongkong hatte lange Jahre natürlich die Aufmerksamkeit seiner eigenen Bevölkerung. Das ist, muss man sagen, also das amerikanische Kino hat in Hongkong jahrelang nur eine untergeordnete Rolle gespielt, was sich auch mit den sprachlichen Grenzen zu tun hat. Es war zwar britische Kolonie, aber es hieß nicht, dass da irgendjemand Englisch sprechen konnte oder dass jemand das Geld investieren wollte, die Filme jetzt alle zu dubben oder so.
Ja.
Und Hongkong hat also große Aufmerksamkeit durch seine eigene Bevölkerung gehabt, die Filmindustrie, aber sie haben auch produziert für Taiwan natürlich und für Singapur zum Beispiel, die chinesische Bevölkerung dort und für die Diaspora in anderen Ländern, insbesondere natürlich in Amerika, in Chinatown. Deswegen ist es dazu gekommen, dass zum Beispiel, als die Kung-Fu-Manie war in Hongkong.
Wann war das?
Das war in den 60er und 70er Jahren. Also Shaw Brothers zum Beispiel kennt man ja vielleicht als Studio, das wahnsinnig viele Kung-Fu-Filme produziert hat. Und das ist in diesen 60er Jahren aufgestiegen. Das Ergebnis war dann eben, dass jemand wie Bruce Lee aus Amerika, der gesehen hat in Amerika, dass solche Filme produziert werden, weil seine Karriere hat er ja im amerikanischen Fernsehen begonnen, obwohl er war das Kind von chinesischen Einwanderern, konnte auch chinesisch sprechen, hat in Serien mitgespielt in Amerika, hat gesehen, da werden keine Asiaten in Hauptrollen im Kinofilm gecastet. Ist ja heute immer noch nicht so.
Ja.
Und dann ist er nach Hongkong gegangen und hat da für Golden Harvest war es, glaube ich, auf jeden Fall große Studios Filme gemacht, die ihn zur Ikone gemacht haben. In Amerika auch. Und das ist das Komplizierte. Das zeigt aber, wie weit das Hongkong-Kino gereicht hat durch seine Produktion weltweit.
Und das ist jetzt nicht mehr so, würdest du sagen?
Nein.
Ja gut, ich meine, man kann natürlich mal fragen, jeder überlege sich einmal, welchen Hongkong-Film er so aus dem FF nennen kann. Das ist wahrscheinlich weniger bei dem
meisten. Ja, ich glaube, wir in Deutschland kennen viele bestimmt Wong Kar-wai, der eher so in Arthouse zugerechnet wird. Das kann ich ja kurz sagen, ich war mal in Hongkong, hab da Urlaub gemacht und mal alle Film-Locations abgesucht, die es so gibt. Und einfach, weil ich da schon immer mal hin wollte, so seitdem ich die Filme gesehen habe. Und dann war ich auch in der Avenue of Stars, das ist da am Victoria Harbour, sowas wie wie in Amerika gibt's ja auch, vom Chinese Theater in Los Angeles, wo alle ihre Handabdrücke machen und jeder hat einen Stern, der ein Star ist und so weiter. Und das gibt's in Hongkong auch. Und Hongkong ist bei der Avenue of Stars, habe ich mir alles fotografiert, jeden Handabdruck von den großen chinesischen Stars, die es da so gibt. Und dann habe ich Wong Kar-wai gesucht. Weil er ist innerhalb der Industrie schon bekannt und die großen Stars arbeiten mit ihm, aber seine Filme spielen in Hongkong selbst überhaupt kein Geld ein.
Mhm.
Also er wird ja auch nicht es gibt ja in Hongkong keine Filmförderung in dem Sinne, das heißt, er hat vor allem auch internationale Firmen, die investieren, weil sie wissen, in Frankreich zum Beispiel gibt es ein großes Publikum für ihn. Und da habe ich ihn gesucht, seinen Handabdruck, und stand dann irgendwann vor der Bronzestatue von Bruce Lee, die da steht, so in voller Kampfhaltung, und habe dann so nach unten geschaut, und dann stand vor der Bronzestatue von Bruce Lee, wo alle ihre Fotos voneinander machen, ist die Plakette von Wong Kar-wai auf dem Boden. Er hat nicht mal seinen Handabdruck gemacht, man sieht nur seinen Namen, und alle stehen drauf, weil sie Fotos von sich und der Bronzestatue machen wollen, und das sagt eigentlich schon alles über die Hongkonger Industrie, Filmindustrie aus, weil Arthouse spielt keine Rolle in dem Sinne und Geld ist alles.
Mm, okay, und das Geld kommt dann woher? Von der Stadt selber direkt? Oder?
Nee, also jahrelang war es so, dass natürlich das Publikum in Hongkong die Filme auch finanziert hat durch Tickets und so weiter, und dann war es aber, und der Höhepunkt war die 80er Jahre, als wie gesagt, 60er, 70er Jahre, muss man sich verkürzt und vereinfacht vorstellen, war der Schwertkampf- und Kung-Fu-Film dominierend. Und in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre gab es einen Wandel, eine neue Welle des Hongkong-Kinos, sagt man dazu, wo Regisseure wie Tsui Hark und John Woo dass die Filmindustrie auch verändert haben durch auch die Popularität von neuen Genres. Also man sagt immer, der Kung-Fu-Film ist eigentlich nie weg gewesen. Es war nur so, dass in den 80ern die Kung-Fu-Kämpfer auf einmal Trenchcoats anhatten und mit 9mm-Pistolen geschossen haben. Und es gab auch viele Fantasy-Filme dann und so weiter. Und das war der Höhepunkt, das war der Boom, das war das goldene Zeitalter des Hongkong-Kinos, weil es auch ein kantonesisches Kino war.
Mhm.
Bei den Kung-Fu-Filmen 60ern von Shaw Brothers zum Beispiel, die haben dann so Titel wie, ich weiß nicht, die Todespagode der gelben Tigerin oder des gelben Tigers, so heißen die in Deutschland oft. Da gibt es ganz viele schöne, sehr billige DVDs, also günstige DVDs bei Amazon, 5 Euro, kann ich absolut empfehlen. Eine hervorragende Edition. Und die Filme waren aber häufig auf Mandarin, weil die Leute, die Filme gesehen haben, häufig noch die Einwanderergeneration aus China waren. Und also Leute, die vor den Kommunisten geflohen sind. Und das hat sich mit diesen urbanen Filmen natürlich gewandelt, weil in urbanen Umgebungen mit Gangstern, da wird nicht Mandarin geredet, da wird dieses nöhlende Kantonesisch geredet. Und es klingt wunderbar.
Eine wunderbare Sprache, ich mag sie sehr gerne.
Ja, also ich finde diesen Sing-Sang, jedes Mal, wenn ich das höre mittlerweile, ich gucke die Filme natürlich immer im Original, und wenn ich das höre, fühle ich mich immer wie zu Hause. Weil dieses Nöhlende gehört einfach dazu. In den 80ern hat Hongkong quasi damit auch den Nerv seiner eigenen Bevölkerung getroffen, die in Hongkong schon geboren wurde. Weil es natürlich auch an ihrem Leben ein bisschen näher dran war. Vielleicht nicht die Pistolen, aber zumindest die Städte. Sie haben ihre eigene Stadt in dem Film gesehen, was ja schon mal ein Unterschied ist. Und die Wende begann dann schon 1992, also bevor Hongkong an China zurückgegangen ist als Sonderverwaltungszone. Und zwar 1992 war der Höhepunkt der Filmindustrie in Sachen Produktion erreicht. Da gab es über 200 Filme im Jahr, die für 7 Millionen Menschen in der Stadt produziert wurden. Was halt, also heute sind es 7 Millionen, damals waren es wahrscheinlich noch weniger, was halt unglaublich ist. manchmal, wenn man die Filme sieht, denkt man auch, ja, wundert mich nicht, dass sie dadurch auf 200 kommen.
Wegen der Qualität der Filme.
Ja, die Filme werden ja in 10, 20 Tagen weggeschossen, sozusagen. Und die laufen dann, wurden so durchgeprügelt durch die Kinos, kann man sich gar nicht vorstellen.
Also quasi jede Woche quasi 2, 3 neue Filme.
Genau. Und liegen da dann auch nicht lang oder so. Und das war der Höhepunkt, aber 92 war auch die Wende, weil 92 mit Jurassic Park zum ersten Mal ein amerikanischer Blockbuster, der erfolgreichste Film des Jahres in Hongkong war.
Mhm.
Und das war der Anfang vom Ende der Industrie. Viele Stars sind nach Amerika gegangen, zum Beispiel das Rush Hour kennen sich ja viele mit Jackie Chan und Chris Tucker. Und das Ergebnis davon, dass Jackie Chan nach diesem Wandel, der schon abzusehen war, nach Amerika gegangen ist und dort Filme gedreht hat. Und das haben viele gemacht. Chow Yun-fat, einer der berühmtesten Gangsterdarsteller des Hongkong-Kinos, ist nach Amerika gegangen. John Woo, der Regisseur, ist nach Amerika. Tsui Hark ist nach Amerika gegangen. Also das war auch ein Brain Drain. Also viel an den Stars ist einfach weg.
Ja.
Und das ist nicht der Grund, dass die Industrie in die Krise geraten ist. Es hängt viel damit zusammen mit der Angst, was passiert 97. 97 war das Jahr, in dem Großbritannien Hongkong an China zurückgegeben hat.
So offiziell, aber es stand eben schon vorher fest.
Genau, das wurde in den 80er Jahren schon festgelegt, dann machen wir das. Und das heißt, es gab schon lange vorher diese Angst. Niemand wusste, wie das weitergeht, was das für Auswirkungen auf die Filmindustrie hat. Und das war einer der Gründe, warum viele auch weggegangen sind. Und genau, dann kam natürlich 98 die asiatische Wirtschaftskrise hinzu. Und das sind alle möglichen Faktoren, die dazu geführt haben, dass mit dem Hollywood-Kino, mit dem vor allem effektlastigen Hollywood-Kino, was Hongkong nicht bieten konnte. Hongkong hatte zwar Effekte-Kino von Tsui Hark in den 80ern, also zum Beispiel Zoo Warriors of the Magic Mountain, das ist ein riesen Fantasy-Film, aber das waren keine aufwendigen Computereffekte, sondern handgemacht, wunderschöne Filme, sowas wie A Chinese Ghost Story, der ist in Deutschland auch relativ bekannt. Solche Sachen wie Jurassic Park oder Independence Day, da konnte Hongkong auch, was die Expertise, die Technik angeht, nichts entgegensetzen. Das heißt, die Filmindustrie ist geschrumpft und hat sich davon nie erholt.
Mhm.
Also es ist bis heute so, dass sie sich so mit 40 Filmen im Jahr oder so über Wasser hält. Aber das, was Arbeit schafft in Hongkong, ist vor allem das chinesische Geld da. Also vom Festland.
Also was dann vom Festland nach Hongkong
geht. Genau.
Ja. Kannst du so ein bisschen sagen, wie du die Hongkonger Filmszene noch ein bisschen von der im Festland China unterscheiden würdest? Also ist da noch ein großer Unterschied oder fließt das jetzt alles irgendwie ineinander?
Also es gibt immer noch eine starke Tradition des heimischen Kinos. Einfach Filme, die sich mit Hongkonger Dingen beschäftigen. Das hat auch damit zu tun, dass Hongkonger Filmemacher in Hongkong immer noch Sachen machen dürfen, die Filmemacher im Festland nicht dürfen. Zum Hintergrund, also im Festland gibt es eine Zensurbehörde. Es wird auch sehr straff durchgezogen. Früher hieß sie SAFT, später kamen noch ein paar Buchstaben dazu. Die beschäftigt sich mit Fernsehen, Radio und Film, alles zusammen. Und Filme, die deren Ansprüche nicht genügen, kommen nicht auf den Markt und sind damit Verlustgeschäft. In Hongkong ist es nicht so. In Hongkong ist das Einzige, was ein Film zur Zensur bringen könnte, das zu brutal ist. Also es gibt eine relativ laxe Altersbeschränkung. Es gibt Filme, die sind brutal, 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 sind alle in derselben Kategorie. Und dann gibt es richtig brutale Filme. Und die könnten dann geschnitten werden. Die dürfen nicht überall gezeigt werden für jeden. Also das führt halt zu sehr seltsamen Filmen, die denkt man, es ist ein Familienfilm, dann wird da jemand irgendwas abgehackt. So. Diese Altersfreigabe in Hongkong ist sehr interessant.
Ja, da habe ich schon ein paar interessante Sachen gesehen. Genau. Das ist auch meine Erinnerung so ein bisschen an die meisten Hongkonger Filme, die ich gesehen habe. Es ist oft etwas bizarr. Und
ja.
Also es ist sehr anders als das, was man gewohnt ist.
Genau, das macht auch ihren Reiz aus, weil sie durch diese ganzen anderen Umstände auch ganz andere Sachen erzielen können, anders mit ihren Helden umgehen. Genau, und das ist das, was ich als Hongkong-Kino so verstehe. Sie sind manchmal bizarr, setzen sich gerade auch die urbanen Filme, aber auch sehr stark mit der Hongkonger Kultur auseinander. Also diese typischen Sachen, die man eben mit Hongkong assoziiert, diese Straßen, Restaurants und so weiter. Es kommt immer, das Essen ist das Wichtigste in Hongkonger Filmen überhaupt. Und es ist auch wunderschön, man läuft, geht hinterher aus dem Kino und hat Hunger. Verlässlich, egal ob man einen Gangsterfilm oder einen Rom-Com schaut. Und, also eine Romantic Comedy. Und das ist, macht natürlich Hongkong aus. Hongkong macht aus, dass sie sich sehr stark mit Gangsterfilmen einfach beschäftigen. Ich mag Gangsterfilme, deswegen hat mir das dann zugesagt. Dann gibt es natürlich noch die Tradition von Filmen, die sich mit dieser Hongkonger Befindlichkeit, sage ich mal, auseinandersetzen, dieser Situation. Du bist in dieser Stadt, die irgendwie nirgendwo dazugehört, so richtig und irgendwie so freischwebt, aber doch wieder kontrolliert wird, immer von einer fremden Macht. Und irgendwie ist aber dieser Hongkonger Spirit, das wird dann immer beschworen, die Filme sind, der überlebt der Spirit. Die Filme sind deswegen manchmal sehr nostalgisch, feiern ihre manchmal sehr unmoralischen Helden. Also es gibt zum Beispiel diese Golden Chicken-Serie aus Hongkong, da geht es um eine Prostituierte. Die gibt es seit 2001 oder so. Und es sind alles eigentlich im Grunde unmoralische Gestalten. So Prostituierte und Zuhälter und Kunden sind die Helden. Aber im Hintergrund wird Hongkong gefeiert als Stadt, die das ermöglicht, sozusagen. Weil letztendlich, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie da wohnen. In dieser Stadt. Und dieselbe Musik hören, den Kantopop und so weiter. Viel Kantopop. Und solche Filme werden immer noch produziert. Also Golden Chickens, da kam der dritte Teil vor ein, zwei Jahren raus. Der war auch enorm erfolgreich immer noch. Er hat immer noch sein Publikum gefunden. Weil diese Filme werden vom Festland nicht geliefert, natürlich. Schon allein, weil solche Prostituierten und Gangsterhelden, die eigentlich schlimme Dinge machen, von der chinesischen Zensur nicht geduldet werden in dem Sinne.
Ich fand das interessant. Ich hatte neulich ein Buch zu Prostitution in Nordostchina gelesen tatsächlich. Und das war eben eine Anthropologin, die selber aus China kommt und an dem diese Forschung da gemacht hat, aber in den USA studiert hat. Und sie sagte eben auch, dass viele Leute ihnen dann gesagt haben, nein, du darfst aber, du musst aufpassen, weil wenn dich die Behörden finden, dann glauben sie, du möchtest China in einem schlechten Licht darstellen. Das heißt, irgendwie alles, was mit Prostitution oder unmoralischen Dingen in China spielt, wirft ein schlechtes Licht auf das Land und zeigt quasi Seiten, die eigentlich nicht gezeigt werden sollen. So ein bisschen so klang das.
Letztendlich kann man das darauf reduzieren, dass der Böse nicht gewinnen darf. Das Problem bei Hongkonger Filmen ist natürlich, dass die Bösen die Helden sind. Es sind Gangster. Es sind liebenswerte Gangster, homoerotisch angehauchte Gangster und so weiter. Wunderschön aussehende Gangster, Kantopop liebende Gangster. Aber es sind Gangster und das ist allein schon, egal wie sie sich in dem Film verhalten, ist ein moralisches Problem aus Sicht der chinesischen Zensur. Und in der Vergangenheit war es so, bevor der chinesische Markt sich geöffnet hat, auch gegenüber Hongkonger Produktion, war das so, dass alternative Enden fürs Festland gedreht wurden. Indem der Held, wenn er ein Gangster war oder so, oder zwielichtig generell, meistens irgendwie ins Gefängnis kam, auf jeden Fall seiner gerechten Strafe zugeführt wurde. Das war bei zum Beispiel bei Infernal Affairs der Fall, dass ein alternatives Ende gedreht wurde, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Das findet man auch auf der deutschen DVD.
Okay, gleich mal mitschreiben.
Genau, und heute ist es so, dadurch, dass die Filme nicht als Nachgedanke oder so für China produziert werden, sondern von vornherein. Und der Nachgedanke, in Hongkong wird er auch gezeigt, so in der Art.
Ja.
Aber Hauptsache Festland, damit wir dort unsere Kosten wieder einspielen können.
Na gut, weil da jetzt das Publikum ist, das Geld hat. Es gibt Kinos.
Es wurden ja in den letzten 20 Jahren immer viel mehr Kinos in China gebaut. Vor allem natürlich auch sowas wie 3D-Kinos und so. Deswegen läuft 3D da so gut, weil das irgendwie mit der die früheste Kinoerfahrung für viele schon überhaupt ist, anders als hier zum Beispiel, wo das nie so richtig angenommen wurde. Und darauf schielen natürlich auch die Hongkonger Produzenten. Es kommt immer mehr zu Co-Produktionen. Und das führt dann dazu, dass keine alternativen Enden mehr gedreht werden, sondern die Filme von vornherein an die Maßgaben der SAFT angeglichen werden. Und das ist eben sehr, sehr schwierig. Ich glaube schon, dass ich in den letzten Jahren die Filmemacher intelligent, die haben durchaus elegante Wege dafür gefunden, damit umzugehen. Also es ist nicht mehr so krass wie 2008, als es ich fange mal gleich an.
Kein Problem.
Also
elegante Methoden,
genau. Also ich würde schon sagen, dass sich dass in den letzten Jahren elegante Methoden gefunden wurden, um mit diesem Problem umzugehen. Man merkt jetzt nicht mehr jeden Gangsterfilm aus Hongkong an, dass er für China gedreht wurde, aber tendenziell würde ich sagen, die Bewegung geht eher dahin, dass sie weniger Gangsterfilme für China drehen, als dass sie es üben.
Was machen sie dann stattdessen? Also
vor allem historische Filme, weil du mit historischen Filmen der Zensur am ehesten aus dem Weg gehst. Wenn das Filme sind, die natürlich in vor hunderten Jahren gespielt haben, aber insbesondere, wenn es auch Filme sind, die in den 20er Jahren gespielt haben, im Festland, in Shanghai, zum Beispiel gab es einen guten Film, Bodyguards and Assassins, heißt der, durchgängig mit großen Stars des Hongkong-Kinos besetzt. Ist, glaube ich, von 2009 oder so. Und dafür, für den Film wurde, der spielt auch in diesen 10er, 20er Jahren. Es geht darum, um Sun Yat-sen. Sun Yat-sen besucht Hongkong.
Mhm.
Also Sun Yat-sen, der große chinesische Revolutionär, besucht Hongkong und jemand soll ihn umbringen. Und dann kommt eine Gruppe zusammen, um ihn zu schützen. Und es sind alle große Stars, sozusagen. Und er ist wirklich gut gemacht, ein guter Actionfilm. Sie gehen gut mit diesen politischen Problemen, müssen jetzt Sun Yat-sen darstellen.
Sun Yat-sen ist quasi ein Gegner der Kommunisten, so muss man ihn quasi.
Also, ja, wobei er wird als Held verehrt, durchaus. Aber er ist der die chinesische Republik gegründet hat, da kam Chiang Kai-shek und hat alles ruiniert.
Ja, genau, das ist das Problem, weil Sun Yat-sens Partei ist die, die im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten
kämpft. Aber er selbst wird durchaus positiv gesehen, ja, weil er ist nicht so wie Chiang Kai-shek, der jahrelang in Filmen aus China verteufelt wurde. Mhm. Es ist jetzt auch ein bisschen, wird jetzt auch ein bisschen anders. Also es gibt durchaus Filme, die ihn als Menschen zumindest schon mal zeigen, was schon mal ein Fortschritt ist. Ne? Mao darf nicht als Mensch gezeigt werden, aber Chiang Kai-shek zumindest. Jedenfalls in dem Film haben sie diese Heldenfigur, die China und Hongkong verbindet, indem sie da hinkommt und dann müssen die Hongkonger, die auch alle ihre Republik wollen, ihn beschützen, damit er nicht umgebracht wird.
Oh.
Und für diesen Film haben sie ein Festland, das ist das Bizarre an der ganzen Sache, ein riesiges Filmstudio, Filmkulisse gebaut, wo sie Hongkong aus den 20er Jahren nachgebaut haben. Also es wurde auch später noch für andere Filme natürlich verwendet, Millionen auf dem Festland, um das Hongkong, das in Hongkong nicht schützenswert ist, weil dort wird ja jedes alte Haus abgerissen, um einen hässlichen Wohnblock hinzubauen. Sind sie nach China gegangen, um das dort zu filmen. Das ist nochmal ein ganz anderer Komplex mit Hongkong und seinen Häusern. Aber das zeigt so, wie das verwickelt ist. Die Stars gehen nach China, um dort Filme zu machen, die in ihrer eigenen Stadt spielen. Aber dort haben sie die Möglichkeiten, das Studio zu bauen, durch chinesisches Geld und so weiter.
Eine Sache, woran ich gerade auch noch denken musste, ist, dass der chinesische Markt ja jetzt auch für US-amerikanische Filme zunehmend wichtig wird. Und ich fand das ganz interessant. Es gab jetzt gerade das letzte Jahr über einige Diskussionen im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Pixels, dass auch US-amerikanische Filmemacher jetzt ihre Filme anpassen an diese Richtlinien, die es eben in China gibt. Weil ein ganz großes Problem vieler US-amerikanischer Filme ist, dass ganz viele von denen nicht zugelassen werden, weil sie irgendeine von diesen Regeln verletzen, die halt ja schon dann doch sehr bizarr klingen, teils und irgendwie auch stark in die Story eingreifen. Und das jetzt tatsächlich sich eben auch viele Filmemacher einfach daran anpassen, was halt auch kritisiert wurde. Das ist zum Beispiel in Pixels irgendwie eine Szene gab, in der die große Mauer zerstört wurde, wo dann gesagt wurde, oh nein, oh Gott, das können wir in China nicht zeigen, das müssen wir jetzt wieder rausnehmen. Also es sind jetzt irgendwie noch keine schrecklich relevanten Sachen für die Story, aber es zeigt so ein bisschen eine Tendenz auf, die vielleicht auch irgendwie, dessen sollte man sich vielleicht auch bewusst sein.
Also Amerika ist ja, also die Hollywood als Filmindustrie steckt ja in der Krise seit Jahren.
Mhm.
Das lässt sich, wenn man hört, dass Star Wars 2 Milliarden bald einspielen wird, denkt man, hä, ist alles super. Ist es aber nicht, weil es gibt nur noch diese wenigen großen Filme, die dafür sorgen, dass der ganze Rest der Industrie rentabel ist. Und das ist natürlich ein Zelt, das ziemlich bald einstürzen wird. Deswegen hat Amerika, als der chinesische Markt geöffnet hat, haben die Hollywood-Produzenten das natürlich erkannt, versuchen sie ihre Filme dort zu zeigen, was problematisch ist, weil es eine Quote gibt, die sehr, sehr stark begrenzt ist für Filme, die ausschließlich außerhalb produziert wurden.
Mhm.
Also das heißt, begrenzt heißt sowas wie 20 Filme pro Jahr, 24 Filme pro Jahr. Lange Zeit konnte kein anderer amerikanischer Film da rein. Das ist natürlich nicht so toll. Deswegen wurden, da die chinesische Industrie selbst natürlich auch wachsen will, Umwege gefunden, um diese Quote herum, und das heißt Kofinanzierung. weil es natürlich auch, wenn du eine Co-Finanzierung machst, bist du von vornherein schon eingebunden und kannst das Drehbuch der Saft vorlegen und so weiter. Das hat wieder zu zwei Möglichkeiten geführt, das ist so ähnlich wie in Hongkong. Die eine Möglichkeit ist, wie zum Beispiel bei Looper von Rian Johnson, sehr guter Science-Fiction-Film mit Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt. Relativ kleiner Film, ist kein Riesen-Blockbuster, aber er braucht Effekte, also sucht er sich Geld woanders, findet China und erzählt da so ein Prolog, so ein Flashback, der teilweise in China spielt. Das ist erstmal da. Es spielt teilweise in China. Minimal. Aber dann wurden extra Szenen gedreht, die nur in China zu sehen sind. Das ist das eine. Das gab es auch für Iron Man 3 zum genau Beispiel. Sein, ja. Von Marvel. Also ein richtig, richtig großer Film. Der Film hat über eine Milliarde Dollar weltweit eingespielt. Und das ist das eine. Wir sehen Teil nicht von dem Film. Andere sehen mehr. Das nächste ist, wir, also amerikanische Firmen engagieren chinesische Schauspieler oder bringen mal kurz eine Szene, die in Peking gedreht wurde oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du The Martian gesehen hast, der Marsianer.
Den wollte ich gestern schauen, aber dann wurde es zu spät. Deswegen, genau. Also das kommt so, jetzt die Tage.
In The Martian gibt es eine Szene, wo es ein entscheidendes Problem gibt, weil irgendwie, ich glaube, eine Rakete ist explodiert nach dem Start, die Matt Damon irgendwie mit Essen versorgen soll, mit Nahrung versorgen soll. Und dann kommen sie auf die Idee, es gibt doch noch ein anderes Land, das Raketen in den Himmel schickt. Dann gibt es so eine Szene, wo die ist absolut, also es ist so eine Szene, die ist relativ subtil. Nicht, wenn man weiß, warum das so ist. Aber sie fliegen dahin und dann stehen da zwei chinesische Stars und sagen, yay, wir haben eine Rakete. Auf Mandarin, haben alle Mandarin gesprochen. Und dann sind sie wieder weg. Ja. Und das ist das, das funktioniert. Und dann gibt es natürlich radikalere Sachen, wie also zum Beispiel Mission Impossible wurde von Alibaba, einem großen Konzern, Mission Impossible 5 jetzt wurde von Alibaba kofinanziert, komplett. Der Film, das ist nochmal was ganz anderes. Da geht es nicht nur darum, dass der Film in China gezeigt wird und man um die Quote herumkommt, sondern da geht es darum, dass der Film überhaupt entsteht.
Das ist auch was ich, wo ich neulich ein Stück gelesen hatte, ich müsste den Artikel nochmal raussuchen, wo es aber auch darum ging, dass eben Hollywood wirklich versucht, an diese chinesische Finanzierung zu kommen, dass da aber auch beschrieben wurde, dass es oft sehr, sehr schwierig zu kriegen ist, weil dann eben dann gibt es irgendwie mündliche Abmachungen, die gemacht werden und sich dann Leute aber nicht sicher sein können, dass sie die Gelder wirklich kriegen und dass ganz viel von der Finanzierung, die so angeblich in Hollywood ist aus China, eigentlich gar nicht da ist, weil viel davon irgendwie auf Gerüchten beruht und noch nicht wirklich in Filme gesteckt wird.
Ja, das ist die Regelungen des Marktes sind, glaube ich, für ausländische Produzenten sehr schwer zu durchschauen. Das ist ein Grundproblem.
In Hollywood?
So, also, wenn man als ausländischer Produzent nach China kommt.
Ah, okay.
Einfach. Also, das ist ein Problem. Es gibt so verschiedene Artikel, die von verzweifelten Produzenten reden, die, wie gesagt, Abmachungen und so ein großes Werbetrara und dann haben wir nie wieder was von den Leuten gehört. Mhm. Sowas in der Art. Weil in China ist natürlich auch so, dass nicht jede Firma nächstes Jahr noch existiert, die jetzt eben mal ins Filmgeschäft eingestiegen ist. Wenn Alibaba kommt, ist das was anderes.
Ja.
Riesenkonzern. Aber da werden natürlich auch Versprechungen gemacht zum Boommarkt und das muss man sich, glaube ich, so ähnlich vorstellen wie in den 90ern, als die ganzen Fabriken aus dem Boden gesprungen sind und dann ein Jahr später waren sie wieder weg, weil irgendwo anders Kämme billiger zu produzieren waren oder so. Oder auf einmal wollten alle Bügelhalter haben, keine Ahnung. Und das ist kompliziert. Es ist auch so, dass natürlich die Prozente in China, also als amerikanische Verleih, wenn ich da hingehe, kriege ich natürlich weniger Geld, als wenn ich meinen Film in Amerika ins Kino bringe. Und in China ist es insofern noch, kriegen sie noch weniger Geld, als wenn sie ihren Film in Deutschland rausbringen. Also die Prozentzahl im Einspiel wird geringer, weil es viele Mittelsmänner gibt. Es gibt den Staat und es ist alles sehr, sehr kompliziert.
Aber dafür gibt es so viele Menschen.
Genau, und das ist der Grund. Eins der Hauptargumente nach China zu gehen für Hollywood-Firmen ist, dass dort 3D-Filme geguckt werden. Und in Amerika ist 3D seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Okay. Man könnte auch überlegen, gäbe es 3D überhaupt noch in dem Ausmaß, wenn das Ausland es nicht aufsaugen würde. Und das hat eben trotz all der Probleme dazu geführt, dass manche Filme nur noch fortgesetzt werden, weil sie in China laufen. Zum Beispiel Terminator Genesis ist dieses Jahr eigentlich ein Riesenflop gewesen für amerikanische Verhältnisse, weil ja weil man immer sagt, dass ein Blockbuster in Amerika wenigstens oder mindestens 200 Millionen einspielen sollte in seinem Heimmarkt. Weil dort haben die Studios einen größeren Anteil im Einspiel und können so ihr Geld, ihre Investitionen refinanzieren. Aber Terminator Genisys hat das nicht eingespielt. Alle dachten, oh, Terminator ist tot. So, und dann ist der Film in China gelaufen, wo sie zum ersten Mal einen Terminator-Film sehen konnten, im Kino, legal.
Ja.
So. Und das muss man immer mit bedenken. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, dass Star Wars startet ja erst im Januar in China. Star Wars wird dort sicherlich explodieren, weil die Leute zum ersten Mal legalen Star-Wars-Film mit Harrison Ford im Kino sehen können.
Das muss man sich auch echt bewusst machen, weil ganz viele von diesen Filmen halt nicht nach China reingekommen sind, aber es gibt halt...
Raubkopien.
Es gab halt unheimlich viele Raubkopien. Du hast ganz so DVD-Verkäufer quasi, die für 1 Euro oder so schlecht gebrannte DVDs verkaufen an jeder Ecke. Die gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Also ich habe die jetzt nicht mehr gesehen, als ich in Beijing war, aber vor so 2011, 2012 gab es die in Shanghai noch überall. Und da kriegt man dann den ganzen Kram halt her, auch alles, was irgendwie illegal ist. Es gab zum Beispiel auch einen ganz schönen Post, der neulich rumging. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das war ein Comic, also es waren Star Wars Comics, die in China gezeichnet worden waren, weil es die Filme halt nicht gab. Und dann hatte halt jemand einen Comic gezeichnet. Aber die Geschichte hatte halt, also er wusste anscheinend, wie die Geschichte war, hatte aber wohl nur sehr so lückenhaftes Bildmaterial gehabt. Das heißt, es weicht halt sehr krass von dem ab, was man wirklich in dem Film sieht. Aber es ist halt so eine Art dafür, also es war halt eine Art dafür zu kompensieren.
Ja, es ist irgendwie eine Marke, obwohl es nie wirklich ausgewertet wird.
Ja, genau.
Also, also rein kommerziell. Und das ist das Faszinierende auch, glaube ich, bei Jurassic World zum Beispiel. Genau.
Das ist interessant, was ist dann eine Nostalgie da, die halt sich total von der unterscheidet, die wir halt hier im Westen haben.
Ja. Und das Problem da der Sache ist natürlich, dass es ein One-Way-Street ist. Die Amerikaner verändern ihre Filme. Ich glaube nicht, dass Iron Man ein wahnsinnig China-kritischer Film gewesen wäre. Und dann kam das chinesische Geld noch einmal, oh, ja. Weil ich glaube nicht einfach, der Bösewicht war zwar der Mandarin, aber ich glaube einfach aus politisch korrekter Sicht hätten sie nie zum Chinesen gemacht heutzutage. Mhm. Das geht einfach nicht. Man kann natürlich überlegen, werden bestimmte Geschichten durch diese Finanzierung von vornherein gar nicht erst erzählt. Das könnte natürlich ein Problem sein. Ich sehe das aber durchaus als Chance, insofern als vielleicht mehr asiatische Protagonisten langfristig eine Rolle spielen werden. Das finde ich einfach generell positiv, weil Hollywood da im Fernsehen immer mehr zwar nachhilft. Also es gibt jetzt zum Beispiel bei AMC in Amerika, der Sender, der auch The Walking Dead macht, gibt es eine Martial-Arts-Serie, die heißt Into the Badlands. Und da spielt Daniel Wu die Hauptrolle, ein Kanadier mit chinesischer Abstammung, der in den Ende der 90er als Model nach Hongkong gegangen ist, hat dort eine Kinokarriere aufgebaut, fleißig Kantonesisch gelernt, kann er immer noch nicht so richtig, aber er ist wirklich dran und ist in Hongkong erstmal zum Star geworden. Gab viele solche Stars aus Übersee, die nach Hause gekommen sind, in Anführungsstrichen wie Bruce Lee, und sich dort versucht haben. Er ist zum Star geworden und ist auch im Festland China zum Star. Also er hat zum Beispiel jetzt dieses Jahr in Goodbye Mr. Tumor mitgespielt, ein Riesending. Romantic Comedy mit Tumor, nehme ich mal an, ich habe noch nicht gesehen. Hat wahnsinnig viel Geld eingespielt und gleichzeitig ist er wieder zurück nach Amerika und macht dort eine Martial-Arts-Serie mit seinem Stammregisseur aus Hongkong.
Oh, krass.
Und 6 Folgen kamen gut an, kann fortgesetzt werden, wahrscheinlich. Und das sind natürlich Sachen mittlerweile, jetzt wo der Online-Markt in China auch so weit ist, dass Serien importiert werden können, dass sie wieder zurückverkauft werden können. Ja. Mit Daniel Wu, eine Martial Arts-Serie, nach China. Und so funktioniert das halt.
Ja.
Das ist wahnsinnig kompliziert.
Aber spannend. Aber in dem Zuge kann man auch vielleicht mal Leuten noch, hat dann weniger mit dem asiatischen Markt zu tun, aber man kann den Leuten vielleicht noch Off the Boat empfehlen. Das ist halt eine Serie, wo wo es um Immigranten, also Migranten aus Taiwan geht, die eben in die USA kommen und wie es ihnen dann eben ergeht. Das ist auch ganz spannend, weil es auch eine der wenigen Serien ist, in denen du wirklich viele asiatische Protagonisten hast, also viele chinesische Protagonisten, die auch wirklich Charaktere sind, also denen wirklich eine Rolle auf den Leib beschrieben wurde. Vielleicht, um dann von den Staaten noch mal so ein bisschen wegzukommen, wir haben das jetzt ein bisschen zur Seite gelassen, kannst du vielleicht Taiwan noch mal so ein bisschen charakterisieren, wie das Kino da so aussieht?
Also grundsätzlich noch zum Kontext, habe ich ja gesagt, Hongkong ist Filmindustrie, Geld, 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 kommerzielles Kino, Genre-Kino, Arthouse spielt noch eine untergeordnete Rolle. In China ist, also Festland ist noch weitaus komplizierter, da begann es mit Arthouse-Kino, fünfte Generation. Dass diese Sicht, dass es damit begann, hat aber auch damit zu tun, dass wir das wahrgenommen haben. Jahrelang nur die fünfte Generation, während Regisseure wie Feng Xiaogang zum Beispiel, der hat schon Anfang der 90er Filme populäres Kino gedreht in dem Sinne. Und es gab erfolgreiche TV-Serien und so weiter. Also es gab, glaube ich, schon populäres Kino, aber wir nehmen das erst seit der Jahrtausendwende wahr in Festland. Und seitdem gibt es so ein starkes, durchaus starkes angesehenes Arthouse-Kino mit diversen Problemen mit der Zensur auch und mit relativ unauffälligen Übergängen ein Blockbuster-Kino. Also Zhang Yimou, der als Arthur zum Beispiel angefangen hat, hat Blockbuster-Kino gemacht, richtig großes und ist dann immer wieder zurück zu kleineren Filmen und so weiter. Das ist durchaus möglich. Und in Taiwan, muss man sich vorstellen, gibt es vor allem eine Tradition mit Autorenfilmern. Seit dem Ende der Militärdiktatur in den 80er Jahren damals kam die taiwanesische Neue Welle auf im Kino. Man sagt ja, im Kino sind alles immer neue Wellen und so weiter. Und die bekanntesten Regisseure da waren Ang Lee zum Beispiel, der Eat, Drink, Man, Woman gedreht hat und eben Tiger and Dragon dann auch. Ist ja auch eine taiwanesische Koproduktion. Und
Sleeping Tiger,
Crouching Tiger, Hidden Dragon, genau. In Deutschland heißt er nur Tiger and Dragon, weil wir nicht so viele Wörter aussprechen können. Und der nach Hollywood gegangen ist, um Life of Pi zum Beispiel zu drehen und Hulk und so weiter. Und dazu gehören aber auch noch Filmemacher, die in Taiwan geblieben sind. Edward Yang, der leider schon verstorben ist, gehört dazu. Hu Xiaoxian und Tsai Mingliang. Hu Xiaoxian kann ich ja mal als Beispiel nehmen. Das sind also alles diese Filmemacher, aber insbesondere Tsai Mingliang und Hu Xiaoxian drehen Arthouse-Kinos. Es sind keine finanziell erfolgreichen Filme im Prinzip. Es sind keine Genrefilme, die es so einfach in Päckchen verkaufen. Also deswegen hat man ja Genre, damit es ein Paket gibt, das man verkaufen kann. Und sonst sind durchaus schwierige Filme. Also der letzte Film von Tsai Ming-liang zum Beispiel besteht aus einer Handvoll Einstellungen. Die sind alle 10 Minuten lang. Also sind ein bisschen mehr als eine Handvoll. 2 Hände voller Einstellungen. 10 Minuten eine Familie, die sich durch den Alltag kämpft. Ein Vater, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er im Regen steht auf einer Straße und ein Schild hält. Also es ist wirklich so, wie man sich manchmal das Arthouse-Kino vorstellt. Aber es sind natürlich auch Filme, in denen man sich durch ihre sehr eigensinnige Machart verlieren kann, den Einstellungen. Weil man sieht dann 10 Minuten, wie der Schauspieler da steht im Regen und das Schild hält. Und das ist eine Erfahrung. Und dabei belasse ich es mal. Also es ist wirklich Hardcore Arthouse. Hu Xiaoxians Filme sind vielleicht ein bisschen zugänglicher. Sein letzter ist dieses Jahr in Cannes gelaufen. Der heißt The Assassin. Und wurde dort auch ausgezeichnet. Und das verdeutlicht wieder, wie die Industrie funktioniert. Also Hu Xiaoxian, Arthouse-Regisseur. Seine Hauptdarstellung ist Shu Qi, die in den 90er Jahren als Erotik Starlet in FSK 18 Hongkong-Filmen mitgespielt hat. Genau.
Und das klingt dann, sehr nach Hongkong auch irgendwie.
Ja, ja, also es gab da eine schöne Tradition, die leider eingegangen ist dann. An Exploitation-Filmen. Genau. Und sie ist dann aber, sie hat dieses ganze Anrüchige in ihrem Image auf mirakulöse Weise abgeschüttelt, indem sie schon recht früh mit Arthouse-Regisseuren zusammengearbeitet hat. Und ist dann auch in richtige Blockbuster übergewechselt, einfach weil sie ein Sexsymbol auch war. Mhm. Und sie hat den Vorteil, dass sie auch schauspielern kann. Und wurde dadurch in Hongkong wirklich zu einem Superstar. Und ist dann auch in China zum Star geworden. Aktuell läuft Mujin mit ihrem Kino so ein Fantasy-Abenteuer-Indiana-Jones-Ding, wo sie die Hauptrolle spielt. Und sie dreht aber trotzdem diese Arthouse-Filme in Taiwan.
Mhm. Also sie wechselt wirklich zwischen diesen ganzen genau. drei Orten.
Und das machen viele Schauspieler. In Taiwan ist es so, dass es in dem Sinne keine Filmindustrie gibt wie in Hongkong. Das heißt, es gibt Traditionen, es gibt diese Autorenfilmer-Traditionen, es gibt Jugendfilme und so weiter, die auch sehr erfolgreich teilweise sind in ihrem Heimatland, die wir aber dann in der Regel hier gar nicht mitkriegen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall Industrie, die ist auch Filmnation, die sehr stark mit dem Festland verwachsen ist. Einfach weil die Stars, zum Beispiel einer der berühmtesten ist zum Beispiel Takeshi Kaneshiro, der japanisch-taiwanesischer Herkunft ist und hat in House of Flying Daggers von Zhang Yimou mitgespielt und so weiter. Es sind, diese Verflechtungen sind schon seit Jahren da.
Mm, ja.
Und der Umweg ist Hongkong im Grunde. Die sind taiwanesische Stars, sind nach Hongkong gekommen und als sich der chinesische Markt geöffnet hat, haben sie dann auch dort Filme gemacht.
Okay. So, wir haben jetzt noch ein paar Themen, über die wir eigentlich reden wollten. Ich würde sagen, du hattest auch gesagt, dass wir immer darüber reden könnten, wie es ist, wenn man sich versucht, mit aktuellen Themen zu beschäftigen. Weil als wir über Zensur geredet haben, meintest du, ja, Historiendrama geht eigentlich immer. Was schwierig ist, ist dann, wenn es ein bisschen in die Gegenwart kommt. Kannst genau. du da vielleicht was, also können wir da ein bisschen drüber sprechen?
Ja, also wie ich schon erwähnt habe, gibt es ja die chinesische Zensurbehörde und die hat verschiedene seltsame Regularien, zum Beispiel sind übernatürliche Dinge manchmal ein Problem bei Zombies, also Zombies, wie wir uns Zombies vorstellen, oder Zeitreisen gehen einfach nicht. Mhm. Und davon abgesehen gibt es natürlich die moralischen Sachen, wie der Böse darf nicht gewinnen, weil das in der chinesischen Gesellschaft ja eigentlich gar nicht überhaupt nicht möglich ist und so weiter und so fort. Aber davon abgesehen gibt es natürlich auch ganz harte politische Sachen. Ja. Wie wird die Gesellschaft dargestellt? Deswegen ist es für die Filmemacher viel einfacher, einen Schwertkampf-Epos zu drehen und das durchzukriegen, als oder einen Kriegsfilm zum Beispiel, als einen Gegenwartsfilm über das aktuelle Leben.
Besonders ein Kriegsfilm gegen die Japaner.
Genau, also ein faszinierender Film, da geht es um den frühen Bürgerkrieg nach dem Sino-Japanischen Krieg, ist The Taking of Tiger Mountain. Der ist aus dem letzten Jahr von Tsui Hark. Das ist ein Actionfilm, also ein richtiger Kriegsfilm, wie man sich vorstellt. Tsui Hark hat seine Karriere in Hongkong begonnen und galt immer als der Hongkonger Steven Spielberg, weil er diese großen Fantasy-Filme und so weiter gedreht hat. Und er ist auch ein ganz, ganz toller Regisseur, sehr einfallsreich und so weiter. Aber das Spannende an The Taking of Tiger Mountain ist, dass er dieses Thema hat. Es geht um eine People's Liberation Army Einheit und so weiter.
Volksbefreiungsarmee.
Genau, und die sind alle nett dort. Und die bösen Fantasy-Filmartigen Bösewichte, also wirklich bizarr, sind so Warlords.
Mhm.
Das hat auch was mit der geänderten Darstellung von den Kuomintang-Kräften im chinesischen Kino zu tun. Früher wurden die Kräfte von Chiang Kai-shek,
ja.
Nur um das nochmal.
Von den Nationalisten.
Genau, von den Nationalisten. Früher wurden die verteufelt, genau wie die Japaner in Propagandafilmen, also bis hin zu so rassistischen Stereotypen. Und mittlerweile ist es so, dass die ein bisschen menschlicher dargestellt werden. The Taking of Tiger Mountain hat sich einfach gemacht und nimmt jetzt die PLA-Einheit und böse Warlords, die das chinesische Volk ausbeuten. Auf die können sich ja alle einigen.
Ja.
Der sieht aus wie wie so ein fieser Vogel. Und das Interessante ist, dass Tsui Hark diese ganze Story rahmt mit einem Jungen sozusagen. Und der erinnert sich an diese Geschichte, weil er am Anfang einen Film sieht, wo das erzählt wird. Aber so einen alten, also es ist ein Film, in dem Film vorkommt.
Ja.
Jemand erinnert sich an diesen Film, aber stellt sich vor, wie der Film. Fand ich interessant, wie er das macht, weil der Film, das ist so ein, für mich das Idealbeispiel mit dem Umgang der kommunistische Helden sozusagen. Aber baut um das Ganze herum so eine Erzählung, in der es um Verklärung von frühen Helden ging.
Ja.
So, die heute, die Soldaten damals. Und er arbeitet auch mit Stilmitteln und Figurenmotiven aus dem Propagandafilm der Kommunisten. Also es gibt zum Beispiel so verschiedene Filme über Kinder, die den Soldaten der PLA helfen im Kampf gegen die Japaner.
PLA ist die Volksbefreiungsarmee.
Genau. Die kann man auch bei YouTube sehen. Natürlich ohne Untertitel, aber braucht man gar nicht, um sie zu verstehen. Und das sind so typische Motive aus diesem Propagandafilm, wo der böse Japaner mal kommt mit seiner Brille und seinem Hitlerbärtchen ähnlichen etwas und so weiter. Das sind immer dieselben Motive. Und er arbeitet mit diesem, er hat auch so einen kleinen Jungen drin und so weiter. Er arbeitet mit diesen Motiven, die nostalgisch, aber natürlich auch propagandistisch aufgeladen sind und macht dann einen Film irgendwie über diese fatale Erinnerungskultur in China. Und es ist nicht offensichtlich Kritik, aber es ist interessant, so, ist ein bisschen subversiv. Und das ist für mich so das Ideal, Romanze machen in der Hauptstadt, wo es allen gut geht, in allen ihrem Hochhaus. Aber das populäre Kino findet Mittel und Wege, sage ich mal so. Es gibt natürlich auch Filmemacher, die sich nicht darauf verlegt haben, jetzt Mainstream-Filme mit verschachtelten Genre-Dekonstruktionen oder so zu drehen, um so irgendwas an der Zensur vorbei zu schummeln. Filmemacher wie Jia Chang-kei, der international sehr stark wahrgenommen wird, zum Beispiel, er zählt zur sechsten Generation. Im chinesischen Kino redet man immer von Generationen, die fünfte Generation nach in den 80ern, die sechste in den 90ern. Die sechste zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf eigene Faust gedreht hat mit den ersten Digitalrekordern, die es gab zum Beispiel. Also Filme, die gar nicht erst ins Kino kamen, sondern underground-mäßig verteilt wurden. Und er hat sich dadurch einen Namen gemacht, zum Beispiel mit The World, das ist einer seiner bekanntesten Filme, Plattform und so weiter. Und die waren häufig kritisch, was die chinesische Gegenwartskultur Gesellschaft auch angeht. Und vielfach kam es gar nicht erst ins Kino, muss man dazu sagen. Und das Interessante ist nun, dass Jia, sein vorletzter Film war A Touch of Sin. Und das ist ein größerer Film, in dem Sinne, dass wirklich auch teilweise große Stars mitspielen, zum Beispiel Wang Bao Qiang ist einer der größten Stars aktuell, spielt zum Beispiel in Lost in Thailand mit Lost in Hong Kong, das Sequel, das dieses Jahr ins Kino kam, Komödienstar, spielt dort einen wortkargen Killer, der durch China reist und Leute erschießt, einfach so. Man weiß nicht so recht, warum. Und das Interessante ist natürlich, er arbeitet mit den Stars, er hatte relativ viel Geld und eigentlich sollte Touch of Sin auch ins Kino kommen. Es ist kein Film von irgendeinem Typen auf einer Straße mit einer Digitalkamera, sondern es ist ein groß angelegter Film in 4 Episoden, inspiriert von Geschichten aus dem sozialen Medium Weibo in China. Also es sind reale Geschichten, die geshared wurden, diskutiert wurden über amoralische Verbrechen, amoralisch geschehene Verbrechen in der Gesellschaft aktuell. Leute, die Amok laufen, Leute, die herumgehen und Leute erschießen oder sich in Notwehr gegen andere wehren müssen und so weiter. Und Jia hat das verfilmt, natürlich abgewandelt und so weiter, aber es ist ein Film, der in der Gegenwart spielt. Er arbeitet mit Genre-Elements, deswegen würde ich auch sagen, sein zugänglichster Film. Also wenn jemand zum ersten Mal ein Jar sehen will, dann würde ich auf jeden Fall A Touch of Sin erzählen, weil er relativ klar strukturiert ist. Und er arbeitet zum Beispiel mit Motiven des chinesischen Schwertkampffilms in einer Episode, in der seine Frau die Hauptrolle spielt, seine Stammdarstellerin. Sie spielt so eine Art Concierge in so einem Massagesalon und kommt eben ein aufdringlicher Kunde. Und wenn ich sage, er hat Motive eines Schwertkampffilms, kann man den Rest sich vielleicht vorstellen. Also er arbeitet damit. Das ist ein zugänglicher Film. Aber er ist bis heute nicht in China in Kinos gelaufen, weil die Zensurbehörde ihn nicht zugelassen hat. Natürlich gibt es dann kein offizielles Statement. Der Film darf nicht kommen oder so. Aber er hat auch relativ offen darüber bei Weibo geschrieben, über die Probleme. Aber er lief nicht. Er ist international gelaufen, er hat einen Drehbuchpreis in Cannes gelaufen, aber dort in seinem Heimatland darf er nicht gezeigt werden.
Hat er darüber geschrieben, was das Problem war in dem Film?
Na, ich würde mal sagen, alles. Also, das ist jetzt kein Film, wo es eine Szene gibt, ja, die ein Problem ist, sondern der ganze Film beschäftigt sich mit den Schattenseiten einfach der Gesellschaft. Mhm. Er hat ja auch eine Episode, die sich mit den Foxconn-Selbstmorden. Kann ich ja kurz erklären. Es gibt ja viele, viele Firmen, die davon profitieren, dass solche Firmen wie Apple in China produzieren. Foxconn ist eine davon, ist, glaube ich, eine taiwanesische Firma, hat in Südchina besonders solche Fabriken gehabt, wo viele junge Menschen gekommen sind, in Heimen gewohnt haben zusammen, um da zu arbeiten. Und dann gab es vor ein paar Jahren eine Welle von Selbstmorden in diesen Firmen, in denen unter anderem halt iPhones hergestellt wurden. Und eine dieser Geschichten, also sozusagen inspiriert davon, erzählt hat A Touch of Sin von einem jungen Mann, der alleine in dieser völligen Isolation ist. Es sind zwar tausende Menschen um ihn herum, aber ist eigentlich niemand da. Und die Arbeitsbedingungen sind halt prekär, die Wohnbedingungen sind prekär und er bringt sich um. Und er erzählt das, also braucht man sich gar nicht fragen, was die Szene war in dem Film. Das, die ganze Episode müsste man eigentlich rausschneiden. Mhm. Okay. Weil das ist natürlich was ganz anderes als ein Hochglanzroman zu irgendwo in Beijing oder so.
Ja.
Das ist natürlich harter Tobak. Sein neuer Film, das ist interessant wieder, Mountains May Depart, der lief in Cannes dieses Jahr. Der ist nicht, ich sage mal, er beschäftigt sich auch sehr stark mit China, der Gegenwartsgesellschaft, aber da merkt man schon, oder man kann zumindest hereininterpretieren, wie er versucht, das wieder zu abstrahieren. So, er versucht, einen Film zu machen, der in China laufen kann, aber er versucht trotzdem, das zu machen, was er immer macht.
Mhm.
Viel stärker als in Touch of Sin. Also es ist kein Film, wo man oder die Verzerrung, sage ich mal, ist noch viel stärker. Er hat, es gibt erste Genre-Elemente in Touch of Sin, die aber noch nicht dazu geführt haben, dass das Sozialdrama weggedrückt wird.
Ja.
Und Mountains May Depart geht halt viel stärker in die Genre-Richtung, weil er beginnt wie ein Melodrama aus den 50er Jahren aus Amerika.
Mhm.
Ganz seltsam, wenn man das zum ersten Mal sieht von diesem Regisseur,
wie
so ein Douglas Sirk-Drama. Und er arbeitet da dezidiert mit diesen Mitteln, um von gescheiterten Existenzen aus China zu erzählen. Also gescheitert nicht, weil sie nicht erfolgreich sind, sondern sie sind da, es gibt den wirtschaftlichen Boom, sie machen Geld. Aber all das bringt überhaupt nichts. Das ist die Grundidee. Sie ziehen woanders hin, sie ziehen durch die Welt. Und irgendwie haben sie überhaupt kein Heim. Und China ist aber auch nicht das Heim. Und das ist eine sehr, sehr bittere Geschichte, die aber so verzerrt, sag ich mal, erzählt wird, dass man es nicht auf den ersten Blick merkt.
Okay.
Es gibt nicht diesen offensichtlichen Ansatzpunkt, er erzählt jetzt von dieser wahren Geschichte, die da passiert ist in diesen Fabriken. Und ich finde das einfach, jetzt um mal über generell die Beschäftigung mit chinesischem Kino zu reden, man kann natürlich sagen, dass es, oder es ist natürlich alles furchtbar, dass es so zensiert wird, aber es ist gleichzeitig wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend zu beobachten, wie Filmemacher damit umgehen.
Mhm.
Also sowohl im Mainstream-Bereich, im Sinne von millionenteure Blockbuster aus China für Chinesen, die auch ihr Publikum finden und dann so ganz subversive Botschaften innehaben, bis hin zu Filmemachern wie Jia, der anders als andere nicht versucht oder sie nicht in die nicht ins Exil geht, muss man ja sagen.
Ja, also
es gibt andere Filmemacher aus China, die gar keine Filme mehr mit chinesischem Geld machen oder so. Und er macht immer noch Filme irgendwie für Chinesen oder versucht es jetzt zumindest mehr zu machen, habe ich so das Gefühl. Deswegen geht er auch mehr in die Genre-Richtung. Und das ist schon faszinierend, wie sie da versuchen, damit zu arbeiten, trotzdem Filme über ihr eigenes Land zu machen. Und ist, glaube ich, einer der großen, ein Reiz am Kino. Ich möchte aber auch eindeutig sagen, dass das chinesische Kino nicht nur durch diese Zensurbrille und nicht nur durch die Propagandabrille betrachten sollte, weil es ist wahnsinnig vielfältig. Und damit rede ich jetzt nur mal vom Festland. Weil das, was mir am meisten oder was mich damals wirklich mich vereinnahmt hat, auch im Umgang mit Hongkong-Kino, ist, dass die Erzählstrukturen anders sind. Also wir kennen ja unsere Heldenreisen seit den Märchen und den Filmen werden die immer und immer wieder reproduziert. Aber bei asiatischen Filmen durch den unterschiedlichen kulturellen Kontext ist es eben so, dass die ganz anders enden können. Und manchmal sind sie durch die Produktionsumstände, wenn 200 Filme im Jahr produziert werden, zum Beispiel, komplett bizarr. Und das macht halt ihren Reiz aus. Ja, das ist so mein... Damit versuche ich, meine Leute zu überzeugen.
Okay.
Nee, also man darf nicht das chinesische Kino nur über dieses... das sind Kommunisten und die armen Autorenfilme, die da unterdrückt werden. Ich meine, diesen ganzen Aspekt gibt's und der ist wichtig, dass man darüber redet, weil in China wird darüber nicht geredet. Aber es gibt auch dieses wahnsinnig interessante Mainstream-Kino, das Millionen Zuschauer hat und die es vielfach auch verdient, einfach.
Naja, man muss ja aber auch sagen, dass es halt auch, es gibt ja noch so eine Zwischenstufe zwischen diesem, also du musst ja nicht gleich zensiert werden. Es gibt ja auch Filme, zum Beispiel, es gab ja den Black Hole Thin Ice, der bei der Berlinale auch einen Preis gewonnen hat. Und da habe ich zum Beispiel dann, ich weiß nicht, ob es der Film war oder ein anderer, aber als in China letztes Jahr seine Auswahl zum Oscar geschickt hat, also 2015, gab es dann Diskussionen, warum sie nicht diesen einen Film geschickt hatten, sondern eine Co-Produktion mit Frankreich.
Ja, Wolf Totem von Jean-Jacques Annaud.
Wolf Totem
hatten. Komplett bizarr, dass sie den da nehmen.
Ja, genau. Also da gab es dann ganz viele Diskussionen irgendwie, warum sie diesen einen Film nicht geschickt hatten. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dann die Leute quasi zu bestrafen, wo die Filme dann quasi trotzdem gezeigt werden können.
Ja.
Also das ist halt, es gibt auch noch ganz viele Zwischenstufen. Das ist jetzt nicht immer alles so schwarz und weiß. Und das war auch ein Film, der zum Beispiel Also Black Hole Thin Ice war auch ein Film, wo ich erwartet hätte, wenn, nachdem du mir jetzt von den Richtlinien erzählt hast, dass er vielleicht nicht unbedingt gezeigt worden wäre. Auch von der, wenn man bedenkt, welche Seite der chinesischen Gesellschaft eben zeigt. Also
ja, es kommt eben, ich glaube, die Zensur ist wirklich letztendlich eine Schablone. Und wenn man die minimal, also man kann die umgehen und trotzdem Dinge zeigen.
Ja.
Also es kommt immer drauf an, wer der Held ist. Und bei Black Hole Thin Ice ist es ja, glaube ich, ein Polizist,
ja,
der da hält ist. Und das ist schon eine ganz andere Ausgangslage, als wenn es ein Gangster wäre. Zum Beispiel einer der interessantesten Filme im Umgang mit der Zensur der letzten Jahre ist von Johnny To, Drug War heißt der, von 2012. Es war Johnny To's erster großer Film, der mit chinesischem Geld produziert wurde.
Johnny To eigentlich aus Hongkong ist.
Genau, Johnny To ist ur-Hongkonger Regisseur, hat auch viele Jahre gesagt, dass er nur in Hongkong Filme machen wird. Dreht auch immer noch in Hongkong, er ist jetzt nicht komplett abgewandert oder so. Aber er hat einen wahnsinnig faszinierenden Film gemacht, weil sein Held im Grunde ist ein komplett unsympathischer Drogendealer. Drogenboss, muss man sagen. Ist nicht ein kleines Licht, sondern er hat da seine Fabrik, was schon an sich interessant ist. Er ist Fabrikbesitzer in China, der da, weiß nicht, Meth oder so herstellt. Und es gibt dann eben Fabrikunfall, weil die Arbeitsbedingungen in der Fabrik furchtbar sind. Und er kommt da halt mit dem Leben davon als einziger und gerät in die Hände der Polizei. Und die will ihn natürlich dazu bringen, dass er gesteht und alles in Informationen und dann soll er seiner gerechten Strafe zugeführt werden, wie das halt so ist im chinesischen Film. Und das ist sehr interessant. Also man hat den fabrikbesitzenden Drogendealer auf der einen Seite, man hat einen sehr, sehr cleveren chinesischen Polizisten, der aber auch kein Held ist, der sich einen anbietet. Und dann das Wunderbarste, Faszinierendste an dem Film ist, dass die Verwandtschaft aus Hongkong,
ja,
von dem Fabrikbesitzer,
ich erinnere mich,
da ist. Und das Interessante an dem Ganzen ist zu schauen, wie werden die verschiedenen Menschen charakterisiert, wie werden die chinesischen Polizisten charakterisiert, wie werden die Hongkonger, die dieses komplett amoralische Gangstersippe, aber das sind die, die du sofort ins Herz schließt, halt, charakterisiert. Und er hat diesen Film gedreht. Man kann ihn, wie gesagt, Fabrikbesitzer, man kann ihn deuten, wie man will. Aber er ist zuallererst ein Gangsterfilm, der alle Regeln der Zensur beachtet. Er war auch sehr, sehr erfolgreich in China. Aber er ist gleichzeitig für mich einer der vernichtendsten Filme über Filmemacher in China aktuell. Mhm. So über, weil er nimmt alle Zutaten und macht's, kehrt sie aber trotzdem so um, dass man am Ende nur denkt, wie kann dieses System noch funktionieren?
Das fasst mein Gefühl sehr gut, ja, zusammen, nachdem ich den gesehen hatte, ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir dann quasi zum letzten Teil so übergehen, ein bisschen über Beschaffbarkeit und Zugänglichkeit von Filmen reden. Da hatten wir auch im Vorgespräch kurz ein bisschen drüber gesprochen, weil das Problem, die Frage ist ja immer so, wie kommt man jetzt an diese ganzen Filme? Die meisten werden nicht in Deutschland im Kino gezeigt werden, einfach. Also,
ja,
wie machst du das?
Also, ich gehe auf viele Festivals. Das ist einer der Vorteile meines Berufs. Also, Berlinale hat gelegentlich, sagt man mal, gelegentlich interessante chinesische Filme auch zu bieten. Also, Black Hole Thin Ice, von dem du geredet hast, lief da manchmal so alle zwei Jahre, wenn es ein guter Jahrgang ist, läuft da auch mal ein Hongkonger Genrefilm zum Beispiel. Ist jetzt aber nicht unbedingt das asiastärkste Festival auf dem Markt. Ich habe das Glück, dass ich natürlich noch nach Cannes fahren darf und so. Und da darf ich auch ein paar Filme sehen. Das ist aber natürlich für den Otto-Normalverbraucher keine Möglichkeit. Deswegen würde ich, was Festivals angeht, empfehlen, da einfach die Augen aufzuhalten. Es gibt Festivals wie das X-Ground in Wiesbaden. Das sind weltweit, also der Fokus ist weltweit zum Beispiel. Es gibt eine amerikanische Independent-Sektion und deutsches Kino und so weiter. Aber es gibt da auch asiatische Filme, die gezeigt werden. Es gibt in Berlin das Fantasy Filmfest, was von der Atmosphäre, oder es gibt sogar in ganz Deutschland das Fantasy Filmfest, aber es sind immer Hamburg, Berlin und anderen Städten immer so über 3 Wochen verteilt. Und da laufen nur Genrefilme, Horror, Fantasy und so weiter. Und die haben auch, obwohl die Atmosphäre da furchtbar ist, weil da eigentlich nur Filme abgespult werden und das Geld eingenommen wird und viel zu hoher Eintritt und alles, aber die haben eben auch asiatische Filme, mhm, und insbesondere auch manchmal Hongkonger Genrefilme zum Beispiel, die man sonst nie im Kino sehen würde.
Ja.
Auch manchmal in 3D in Berlin, das ist halt ziemlich gut.
Okay, krass.
Und dann gibt es natürlich in Großstädten kleinere Festivals wie zum Beispiel in Berlin, das Around the World in 13 Days, in 13 Films und so weiter, wo die Festivalauslese des Jahres gezeigt wird, wo unter anderem asiatische Filme dabei sein können. Es gibt das Münchner Filmfest, was ein Publikumsfestival ist, genau wie die Berlinale, wo asiatische Filme gezeigt werden und auch chinesische teilweise und so weiter. Es gibt da durchaus in verschiedenen Regionen in Deutschland die Möglichkeit, welche zu sehen. Davon abgesehen ist man aufs Internet angewiesen, und zwar auf die Bestellung von DVDs im Idealfall. Also was chinesisches Kino angeht, kann ich auf jeden Fall yesasia.com empfehlen. Ich bin nicht mit, ich werde nicht von ihnen bezahlt, aber bisher ist jede Lieferung angekommen. Kann mit PayPal bezahlen. Es ist ein Dienst, der auch komplett auf Englisch zur Verfügung steht, und er sitzt in Hongkong. Das heißt, man kriegt dort DVDs von Hongkong-Filmen, chinesischen Filmen und südkoreanischen und so weiter. Da sollte man nur darauf achten, wie es mit dem Regionalcode aussieht. Das ist die Haupthürde, glaube ich, für einen Otto-Normalverbraucher, andere Regionalcodes abzuspielen. Es gibt auch Regionalcode 0, den kann man überall abspielen bei DVDs, aber kann es sein, dass man sich noch mit weiteren Hürden auseinandersetzen muss, technischer Natur, wie knackt man seinen DVD-Player oder Blu-ray-Player oder welche Programme, gibt es ja Programme zum Runterladen, um das zu umgehen.
Das ist dann gegebenenfalls ein interessantes Challenge.
Genau, also ich habe mir einfach damals einen 30-Euro-DVD-Player gekauft, habe ihn gegoogelt und habe eine Tastenkombination eingegeben, und dann kann er alle abspielen.
Okay.
Und es gibt auch für Blu-ray-Player solche Möglichkeiten, die Firmware oder so zu umgehen und so weiter. Genau, das ist die Möglichkeit. Und die dritte ist natürlich das Internet, was nicht so legal ist. Leider ist es beim chinesischen Film so oft so, dass man gerade bei Klassikern da nicht drumherum kommt. Also ich musste halt vor ein paar Monaten einen Artikel schreiben über chinesische Propagandafilme und wie werden die Japaner da dargestellt. So, wir hatten so eine Woche über einen Kriegsfilm und da hatte ich mir das Thema ausgesucht.
Kannst du mir den Link nachher noch dazu
geben? Ja, ja.
Super, danke.
Und da war ich erstmal an meinen Grenzen. So, weil die gibt es natürlich nicht zu kaufen mit englischen Untertiteln und so weiter. Und da muss man dann alles bemühen, was man noch finden kann. Man findet viel, wenn man mit chinesischen Schriftzeichen sucht, bei YouTuberen Sachen. Manchmal, man sollte aber darauf achten, ist das jetzt ein Film auf Mandarinisch gedreht werden, und dann werden sie Mandarin synchronisiert.
Okay.
Und das sind die Sachen, die man viel bei YouTube findet. Manchmal findet man aber auch, um die originalen Stimmen zu hören, was ja immer ideal ist, nicht irgend so ein Dub, findet man aber auch die kantonesische Version.
Okay.
Und genau, wenn man da die Schriftzeichen von der Wikipedia-Seite kopiert, kann man Sachen finden.
Tatsächlich ist es auch, es gibt ja Youku, ist ja das chinesische YouTube quasi, und wenn man, da gibt es unheimlich viele Filme, die man auch da sich anschauen kann. Also es gibt, die meisten sind dann halt, ich habe noch keinen mit englischen Untertiteln gefunden tatsächlich, aber es gibt auch Filme, wo ich das Gefühl habe, dass man keinen Untertitel braucht. Ich hatte einen angefangen zu schauen, das war irgendwie, es ging nur um einen Mann, der durch die Wüste läuft, und viel Dialog war da auch geblockt, weil man die nur aus China eigentlich sehen kann. Da gibt es ein sehr nützliches Chrome-Plugin namens Unblock Youku, wenn man sich halt das Chinesisch antun kann.
Ja, also YouTube-Alternative, oder ja, es ist im Grunde legal, wenn man dafür bezahlt. Also in Deutschland gibt es ja Netflix, grandios, oder alles, was nicht amerikanisch ist oder deutsch, ist nicht grandios, oder was älter als 20 Jahre alt ist. Chrome-Plugins, mit denen man auch das amerikanische und das amerikanische Netflix, dadurch, dass da auch amerikanisch in Amerika halt relativ, gibt es natürlich auch mehr Filme, die dort im Kino gelaufen sind, in den Chinatowns, die kommen dann auch zu Netflix.
Ah.
Der ist allerdings auch mittlerweile in Deutschland oder kommt bald nach Deutschland auf DVD. Wie es dann aussieht, kommt hierher auf DVD. Also nicht alles, aber Kawaii oder so, wenn der mal einen Film macht, weil das hier Arthouse-Ding
also Namen, die man kennt.
Ist, genau. Komödien. Und die normalen Komödien, die viel auf Wortwitz bauen, mit Untertiteln, wahnsinnig unterhaltsam. Also sowas wie Lost in Thailand fand ich sehr lustig. So was Stars, die halt da runterfahren und sehr, sehr wild. Und hoffe ich, dass es nicht auf DVD gekommen ist, weil sonst widerspreche ich mir. Aber solche Komödien sind halt hier schwer zu haben.
Ja, das ist doch ein schönes Fazit, würde ich sagen. Als letztes können wir vielleicht noch, wir machen es manchmal, dass wir Empfehlungen abgeben für Sachen, von denen wir glauben, dass es irgendwie gute Quellen sind für ein Thema, über das wir geredet haben. Kannst du da was empfehlen, was chinesisches Kino oder Hongkonger Kino angeht? Also irgendwie zum Beispiel eine Webseite oder...
Also was Hongkong angeht, ist meine Lieblingsseite lovehkfilm.com. Die gibt es schon seit den 90ern und da werden alle neuen, mittlerweile auch viele chinesische Filme, wo Hongkonger beteiligt waren, diese Produktionen werden da werden Reviews geschrieben, viel mehr passiert da nicht, sieht auch noch aus wie 1999, aber ist halt verlässlich und weil der Mensch, der die Seite aufgebaut hat, der ist eigentlich auch so ein amerikanisch-chinesischer Herkunft, der dann die Seite gemacht hat und dann ist er nach Hongkong gegangen und arbeitet bei Yes Asia zum Beispiel.
Okay.
Und es ist so, der ist da und schaut die Filme, wenn sie rauskommen.
Ja.
Und das ist das Gute. Ansonsten finde ich es, glaube ich, ganz sinnvoll, sich über chinesisches Kino bei Twitter einfach zu informieren. Also es gibt mittlerweile ist es auch so, dass die großen amerikanischen Trade Papers, wie zum Beispiel der Hollywood Reporter und Variety, jeden Montag oder jede Woche zumindest über die chinesische Box Office berichten. Das ist immer auffälliger. Und die schreiben auch über die Tendenzen in der Industrie und so weiter. Genau. Ich kann dir ja noch ein paar Links dann
schicken. Ja, genau. Die können wir da einfach in die Shownotes schreiben. Super. Immer schreibt Kommentare, gebt uns Bewertungen auf iTunes und genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.